Das ist der Kinderleib und Seele Podcast, dein Podcast über Kindergesundheit und Kindermedizin mit Dr. Nicola Klün. Ja, die Tage werden kälter und deswegen kommen ein paar gesundheitliche Probleme bei manchen Kindern hinzu. Ein Problem ist die Luftfeuchtigkeit, die abnimmt und Kinder, die von trockener Haut betroffen sind oder zu einer Neurodermitis neigen oder die schon diagnostiziert bekommen haben, haben momentan wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme als sonst. Ich habe, wie du weißt, schon mal so eine ganz kleine Neurodermitis-Folge aufgenommen. Ich bin aber selber keine Hautärztin und es ist auch nicht mein Spezialgebiet. Und da ging es einfach nur um die Basics und ich habe gemerkt, die meisten Eltern, die Kinder haben, die Neurodermitis haben oder ein trockenes Hautbild, kennen sich wirklich schon sehr gut aus und haben sehr spezielle Fragen. Und deswegen habe ich beschlossen, eine weitere Folge zum Thema Neurodermitis aufzunehmen, aber nicht alleine, sondern mit einer Expertin. Ich habe euch im Vornherein ein paar Fragen gestellt, was euch interessiert zum Thema Neurodermitis und Hautpflege bei Kindern. Und Dr. Alice Martin war so nett und hat Zeit gefunden, mit ihrem Fachwissen all diese Fragen total kompetent und sympathisch zu beantworten. Dr. Alice Martin ist von der Telepraxis Dermanostik, also die Hautarzt per App, wo sich Patienten rund um die Uhr von Hautfachärzten behandeln lassen können. Und Dr. Alice Martin kennt sich wirklich sehr gut aus mit dem Thema Neurodermitis, vor allem Neurodermitis auch bei Kindern. Wir haben jetzt also in dem folgenden Gespräch alle möglichen Fragen beantwortet, die euch so beschäftigen. Also, was kann ich bei der Ernährung machen? Worauf muss ich bei der Hautpflege achten? Worauf muss ich bei der Basispflege achten? Worauf bei der Akutpflege? Wie schlimm ist eigentlich Cortison? Also all diese Fragen, die ich denke, euch alle beschäftigen. Wir sind dabei ziemlich ins Detail gegangen, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, nach der ersten Podcast-Folge, dass ihr tatsächlich schon ziemlich gut Bescheid wisst und ich das Gefühl hatte, dass ihr hier richtig in die Tiefe gehen wollt. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Alice Martin. Los geht's. Ja, liebe Alice, herzlich willkommen zu mir im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Du bist seit 2018 in der Weiterbildung zur Hautärztin und wie ich schon gemerkt habe, bist du leidenschaftlich für die dermatologische Diagnostik. Du hast nicht nur das gemacht, du hast auch eine Fortbildungsplattform für Ärzte gegründet und hast eine App gegründet. Das wirst du mir gleich mal erzählen und deswegen würde ich dich als allererstes mal bitten, kannst du dich einmal für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen?
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Mein Name ist Alice Martin, ich bin Hautärztin in Weiterbildung und Mitgründerin von zwei Unternehmen, einmal MediLogin, Online-Kurse für Ärzte und Dermanostik, Hautarzt per App. Und wir machen genau das, wir behandeln Patienten komplett telemedizinisch per App und können ihnen Rezepte, Diagnosen und Therapien ausstellen innerhalb von 24 Stunden. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil es schön ist, unter Kolleginnen einmal einen Austausch zu haben. Ich bewundere auch sehr, was du schon alles aufgebaut hast.
Ja, wir haben heute uns hervorgenommen, über das Thema Neurodermitis bzw. atopische Dermatitis zu sprechen. Die Hörer, die jetzt schon länger dabei sind, die wissen, dass ich schon mal eine kurze Folge dazu aufgenommen habe. Und diese Folge, das habe ich auch bemerkt, war einfach zu oberflächlich, beziehungsweise ihr Eltern habt einfach sehr genaue Fragen und kennt euch in der Regel schon ganz schön gut aus mit Neurodermitis und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich dich heute für diese Folge gewinnen konnte. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen Fragen an die Community gestellt und habe selber mir ein paar Fragen überlegt, die ich so relevant finde und ich würde dich heute einfach mal so ein bisschen ins Kreuzverhör nehmen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was die Eltern auch zu Hause extrem beschäftigt, weil Neurodermitis tatsächlich ja auch was ist, was viele Eltern zu Hause auch viel selbst behandeln und was einfach viel Know-how erfordert. Genau, wir fangen vielleicht einfach mal ganz von vorne an. Bei der Diagnose Neurodermitis. Was heißt denn eigentlich Neurodermitis oder was ist das denn?
Ja, also Neurodermitis ist der Begriff, der sich in der Gesellschaft etabliert hat. Und wenn man sich den Bestandteil anguckt, Neuro und Dermitis, also das heißt, wie eine Art, dachte man früher, Nervenerkrankung, weil die Kinder oder die Erwachsenen, die betroffen sind, sich viel kratzen. Und das haben wir oder haben die Ärzte festgestellt, es ist eine ganz andere Ursache. Und deswegen nennen die Mediziner es nicht Neurodermitis, ja, sondern sind abgerückt in den Bereich atopische Dermatitis, also nicht ortsgebundene Entzündung der Haut. Deswegen atopisch und Dermatitis steht für Entzündung der Haut. Und das bedeutet genau das, dass man eine immer wiederkehrende, also chronische, juckende Hautveränderung hat, häufig an sogenannten Prädilektionsstellen, also häufig auftretenden Stellen, die zum Beispiel Ellenbeugen oder Kniekehlen sind, kann aber auch andere Varianten, also mal am Auge oder in anderen Gesichtsregionen, Körperregionen auftreten. Und es handelt sich, das ist die Besonderheit, um eine nicht infektiöse Entzündung der Haut. Das heißt, dass der Körper selber diese Infektion verursacht und es zu relativ ausgeprägten Schüben kommen kann. Manche haben auch mehrere Erkrankungen. Also das heißt, die Neurodermitis gehört zum atopischen Formenkreis. Und damit hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit für die allergische Rhinokonjunktivitis, also sozusagen den Heuschnupfen, oder das allergische Asthma. Und das ist per se auch eine Form von Atopie, ja, und allergischen Erkrankungen. Deswegen jeder Patient, der mit einer Neurodermitis in Kontakt diagnostisch gebracht wird, kriegt immer die Fragen gestellt, haben Sie denn auch Luftprobleme und wie ist das denn? Allergien, Heuschnupfen, läuft die Nase, ist das ein Thema? Weil diese Erkrankungen häufiger zusammen auftreten. Also das erstmal so zu der Erkrankung als Definition.
Jetzt ist ja manchmal das Problem bei den Kindern, zumindest ist das so auch meine Erfahrung, Kinder zeigen sehr viele Auffälligkeiten auf der Haut. Da muss ich manchmal was ein bisschen einpendeln, die zeigen aber auch Viruserkrankungen auf der Haut, die haben eine sensible Haut. Und wann muss ich denn als Elternteil aufmerksam werden oder wann, würdest du sagen, sollte man auf jeden Fall mal zum Kinderarzt oder dann zum Hautarzt gehen? Muss ich da schon gehen, wenn mein Kind ein paar raue Stellen hat? Oder ab wann sollte ich sagen, okay, das klingt jetzt nach Neurodermitis?
Die Kinderhaut ist sehr sensibel, wie du richtig gesagt hast. Das liegt zum einen darin, dass sich das Immunsystem noch nicht vollständig ausgebildet hat und dass die Hautbeschaffenheit noch nicht in dem Maße entwickelt ist. Und das heißt, dass alles, was von außen auf die Haut aufkommt, kann besser hindurchkommen und der Körper reagiert per se schon schneller. Und natürlich ist es für den Laien erstmal schwierig zu wissen, ist das jetzt eine Neurodermitis oder ist das einfach nur eine Überreizung der Haut? Von daher kann man sich an einigen Kriterien orientieren. Eine Neurodermitis ist ja eine Entzündung der Haut und eine Entzündung der Haut geht mit verschiedenen Stadien einher. Das heißt, es kommt zu einer Rötung, dann kommt es zu einer Bläschenbildung, die aufplatzen, zu einem Nässen und danach, wenn das aushält, zu einer Schuppung. Das heißt, das ist der Verlauf einer Dermatitis, einer Entzündung. Wenn ich jetzt nur raue Haut habe, ist das an sich erstmal keine Dermatitis, sondern einfach nur vielleicht eine Xerosis cutis, also trockene Haut. Und das bedarf auch keiner weiteren Therapie im Sinne von Cortison oder Ähnlichem, sondern nur eine gute Basispflege. Und Kinder sollten regelmäßig behandelt werden, eingecremt werden, nicht zu häufig gebadet werden insgesamt, weil das die Haut austrocknet. Und wenn man das alles beachtet und die Haut nicht überreizt, dann hat man in der Regel schon eigentlich einen guten Ausgangspunkt. Und wenn dann on top plötzlich an den, konvexen Körperstellen, also nach außen gewölbten Körperstellen, rote, juckende, schuppende, nässende Hautveränderungen auftreten, dann geht man eine Etage tiefer und schaut, könnte das in der Neurodermitis sein? Ist das in der Familie schon mal vorgekommen? Kenne ich das eventuell schon? Und dann würde ich mich auch einmal vorstellen. Und jetzt hast du genau richtig gesagt, Kinderarzt oder Hautarzt. Man geht ja per se erstmal zu den Kinderärzten, weil das sind die ersten Ansprechpartner. Und die Kinderärzte haben ein unglaubliches Wissen, auch was die Haut angeht. Da gibt es aber immer mal wieder, was wir auch bemerken, die Notwendigkeit, dass man mit den Kollegen spricht und gemeinsam überlegt, um zu gucken, ist es wirklich jetzt nur von der Haut ausgehend oder wie du richtig gesagt hast, ein Virusexanthem, ja durch ein Virus verursachter Hautausschlag, und dann behandelt man eben zusammen. Ich würde allen Eltern empfehlen, wenn die Hautveränderungen seit mehreren Tagen bestehen und das Kind auch stören, das ist so ein Anhaltspunkt, dann würde ich das auch abklären lassen, wenn es zum Beispiel sich immer wieder kratzt oder weint, es entzündet aussieht, weil dann ist Vorsorge besser als Nachsorge.
Wenn ich jetzt eine auffällige gerötete Stelle habe, die das Kind nicht stört, das Kind juckt nicht, das Kind beachtet die nicht weiter, dann kann ich vielleicht auch erstmal zuwarten, aber wenn das Kind anfängt, da zu kratzen oder weitere Symptome zeigt, dann auf jeden Fall abklären lassen.
Richtig. Vor allem die Neurodermitis, das ist für die Diagnose ganz wichtig, die hat sogenannte Major-Kriterien. Die Major-Kriterien umschreiben, also es gibt keinen Blutwert in dem Sinne, wo man sagt, wenn der Blutwert positiv ist, dann ist es eine Neurodermitis, so wie man das ja vielleicht bei Erkrankungen kennt. Herzinfarkt hat eine Definition oder Lebererkrankungen haben bestimmte Definitionen. Das gibt es bei der Neurodermitis nicht. Es gibt die sogenannten Major-Kriterien und die Minor-Kriterien. Und zu den Major-Kriterien zählen eine positive Vorgeschichte in der Familie, sowie Erkrankungen aus den anderen Atopiekreis, also sprich Heuschnupfen oder Asthma bronchiale, allergisch bedingt. Dann, dass die typischen Prädilektionsstellen betroffen sind, also bei den Kindern die konvexen, nach außen gewölbten Seiten und bei den Erwachsenen die konkaven, nach innen gewölbten Körperstellen. Dass es juckt, das ist ein sehr wichtiges Kriterium und dass es chronisch verläuft. Also nicht plötzlich auftritt und danach nie wieder, sondern immer wiederkehrend. Das sind die Major-Kriterien. Und die Minor-Kriterien, da sind ganz viele Parameter drin. Zum Beispiel ein bestimmter Blutwert, das Gesamt-IgE. Oder dass man die Danny-Morgan-Falte hat, also unter den Augen eine doppelte Augenunterlidfalte. Oder eine Augenbrauenrarifizierung, dass die Augenbrauen nach hinten hin etwas weniger werden. Das sind kleine Hinweise, keine eindeutigen Beweise und dann fragt man aktiv nach den Major-Kriterien.
Okay, verstehe. Und wenn mein Kind jetzt kleiner ist, also wenn ich ein Baby habe, äußert sich dann die Neurodermitis auch an den typischen Stellen nach außen gerichtet oder gibt es da andere Stellen, auf die ich achten sollte?
Ja, das ist sehr gut, dass du das für die Zuhörer fragst. Bei den Kindern ist, man sagt, bis zum zweiten, dritten Lebensjahr häufig nicht so richtig eindeutig die konkave Stelle, also die Ellenbeugen oder Kniekehlen betroffen, sondern der ganze Körper kann betroffen sein, mit Aussparung des Windelbereichs. Also wenn wir die Oberschenkel betroffen haben, Brustbereich, Rückenbereich, aber der Windelbereich ist ausgespart, ist das was ganz Klassisches für die Neurodermitis. Häufig auch die Wangen, ja, die sind auch nach außen hin konvex gewölbt. Und dann kommt diese Umwandlungsphase. Also man hat gemerkt, je älter die Kinder werden, umso anders ist die Verteilung. Und dann kommt das klassische Bild, wie man das auch als Erwachsener kennt oder als Jugendlicher, dass die Ellenbeugen betroffen sind oder Halsbereich. Das nennt man Head, Neck, Shoulder Disease. Und insgesamt, diese Umwandlung sollte dann bei den Eltern, wenn es noch ein kleines Kind ist, darauf hinweisen, okay, bei Babys kann theoretisch alles betroffen sein, seltener der Windelbereich. Das macht es natürlich schwieriger. Ja, wenn es überall auftreten kann, dann ist es schwierig zu sagen, okay, das ist das jetzt am wahrscheinlichsten. Noch ein Hinweis ist übrigens Milchschorf. Milchschorf ausgeprägt in den ersten Lebensmonaten kann ein Indiz sein und ist gehäuft oder häufiger bei Kindern, die im Verlauf einer Neurodermitis entwickeln. Aber es muss nicht zwingend so sein. Also man hat leider als Elternteil nicht den Beweis anhand des Aussehens, sondern nur Hinweise.
Mhm. Okay, und jetzt angenommen, ich habe den Verdacht und ich gehe zum Kinderarzt oder zum Kinderhautarzt oder zum Hautarzt. Der schaut mir dann das Kind an und was macht er noch zur Diagnosefindung? Also wird dann gleich ein Allergietest gemacht oder macht man das erst ab einem gewissen Alter oder was gehört da so dazu, dass man überhaupt dann zu dieser Diagnose kommt?
Genau, das Erste, was sie machen, ist die Anamnese, also dass die ganz ausführlich die Eltern befragen und dann sich die Haut angucken. Weil bei ganz kleinen Babys, ja, wenn ich in den ersten Lebensmonaten bin, ist es sehr schwierig, Blut abzunehmen zum Ersten. Plus, wir haben nicht so große Mengen, die wir abnehmen können wie bei einem Erwachsenen. Und man schaut, ob andere Erkrankungen vorliegen. Ganz klassisches Beispiel ist, ich hatte in der Klinik ein ganz, ganz junges Baby, ich glaube 4 Monate alt, 3, 4 Monate alt und das hatte die Krätze. ganz ausgeprägt. Und es sah aus, also es war schwierig, das zu unterscheiden, eben wie eine Neurodermitis. Und erst mit dem Dermatoskop, mit der Lupe, konnten wir die Milben nachweisen. Also ich versuche, alles andere auszuschließen, um dann meine Diagnose Neurodermitis zu sichern. Es gibt unterschiedliche Varianten. Einmal den Pricktest, wo man piekst, und einmal den Pflastertest. Und die Eltern sollten einfach wissen, es gibt nicht den einen Test, der alles abdeckt, weil viele sagen, ja, es wurde alles ausgeschlossen. Dann frage ich die Eltern, was wurde denn alles gemacht? Ja, ein Allergietest. Und dann erklärt man denen, es ist wie beim Blutabnehmen, man misst nicht jeden Parameter. Und deswegen würde ich den Eltern lieber empfehlen, ein Allergietagebuch zu machen. Die Eltern können dann selber reinschreiben, wenn sie den Verdacht haben, dass das Kind auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert oder auf bestimmte Kontaktstoffe, dass die Eltern aufschreiben, es hat das zu sich genommen und dann die Symptome, also 4 Stunden später, nachdem es, was weiß ich, Erdnüsse gegessen hat, kam auf der Haut ein Ausschlag. Oder wenn ich das und das auftrage, dann entsteht ein Ausschlag. Und mit diesem Allergietagebuch können sich Eltern viel besser schon auf der einen oder anderen Seite helfen, als wenn man das Kind komplett durchtestet. Und wir Ärzte sind bei Kindern auch, Hautärzte, sehr vorsichtig, wie du weißt, grundsätzlich, weil das Kind verträgt nicht so viel. Ja? Und wenn eine allergische Reaktion auftritt, das wollen wir alle nicht. Wir sind viel eingeschränkter in unserer Therapiemöglichkeit. Von daher, ein Allergietest empfiehlt sich nicht in den ersten Lebensmonaten, sondern eher in den ersten Lebensjahren frühestens. Ist natürlich auch individuell dann nochmal begründet. Und ansonsten würde ich das Allergietagebuch empfehlen.
Ja, also das, denke ich, ist auch eine Message, die ich gerne mitgeben würde, weil ich tatsächlich Kinderärzte kenne, die schon in den ersten Lebensmonaten mal so einen Allergietest gemacht haben, der einfach da oft noch nicht so aussagekräftig ist, weil der Allergenkontakt quasi noch nicht ausreichend war, dass man so eine richtige Allergie nachweisen kann. Und da empfiehlt sich dann vielleicht tatsächlich eher so ein bisschen auf die Anamnese zu achten oder auf die, ja, auf die Zusammenhänge. Wann tritt es auf, wie du das eben schon gesagt hast? Und dann kann man so einen Allergietest später machen. Genau, und deswegen komme ich jetzt auch schon zu so einem ganz wichtigen Thema, Ernährung und Neurodermitis. Ich wollte jetzt mal auf das erste Lebensjahr eingehen mit dir, weil ich glaube, das ist auch was jetzt viele beschäftigt. Das Kind hat eine Haut, die nach einer Neurodermitis aussieht und entweder die Mutter stillt oder das Kind bekommt Beikost. Und ich kenne tatsächlich Eltern, die irgendwann eine Riesenliste an Dingen weglassen, weil ja immer irgendwann die Haut mal schlecht war und dann war es eine Tomate und dann war es die Milch. Und letztendlich gibt es dann tatsächlich Kinder, die ziemlich eingeschränkt schon aufwachsen oder Mütter, die sich im ersten Lebensjahr, wo sie ihr Kind vielleicht stillen, super, super eingeschränkt ernähren. Und deswegen wollte ich mit dir da genauer drauf eingehen. Wenn ich Zusammenhänge entdecke, wann lasse ich denn, wenn ich jetzt das noch nicht mit einem Allergietest gut testen kann, wann lasse ich denn ein Nahrungsmittel weg und wie lange muss ich das ausprobieren und welche Nahrungsmittel sind überhaupt wahrscheinlich, dass sie so eine Neurodermitis auslösen?
Also wenn ich den Verdacht habe, dass ein Lebensmittel zu einer Allergie führt, dann machen viele Eltern leider den Fehler, dass sie sagen, so, ich mache jetzt einen kompletten Auslassversuch und ich gebe jetzt nur noch, weiß ich nicht, Milch zum Beispiel. Oder ich gebe jetzt gar keine Milch mehr. Oder ich gebe keinerlei Früchte mehr und. Und das ist für das Kind sehr, sehr schwierig. Also der Dr. Neumann sagt immer, mein ehemaliger Oberarzt in der Klinik, dass die Kinder dann sehr leiden und häufig gibt es gar nicht so einen richtigen Grund. Es kann auch sein, dass 2 Lebensmittel zusammen erst die Allergie verursachen, aber einzeln nicht. Und dann fehlen mir aber die einzelnen Nährstoffe oder Inhaltsstoffe. Von daher würden wir jetzt aus ärztlicher Sicht empfehlen, dass man wirklich erst bei einem hohen Verdacht, also sprich, ich konnte mehrmals nachweisen, ich gebe jetzt Lebensmittel X und ein paar Stunden später oder einen Tag später maximal habe ich einen ganz ausgeprägten Ausschlag. Erst dann habe ich wirklich, wenn das mehrmals auftritt, die Begründung zu sagen, ich lasse es jetzt weg. Und viele machen den Fehler, dass sie sagen, ich lasse das jetzt komplett weg bis zum Lebensende, ja, also für die nächsten paar Jahre. Aber unser Körper kann ja auch, und das ist das Schöne, es gibt ja auch Desensibilisierung. Unser Körper kann ja auch sich an ein Allergen langsam wieder gewöhnen. Und von daher die Empfehlung, dass man so früh wie möglich in ganz, ganz kleinen Mengen dem Körper potenzielle Allergene zur Verfügung stellt, damit der Körper das lernt. Man kann zum Beispiel Erdnussallergie, ist ja sehr häufig, also sehr, tritt sehr häufig auf, eine ganz kleine Menge an Erdnuss nach den ersten Lebensmonaten, also jetzt nicht direkt zu Beginn, in ganz kleinen Mengen vielleicht mal in eine Banane reintun oder ein bisschen minimal Pulver reintun, also dass man das ganz klein mörsert und dann mit der Milch beifügt. Und dann erlernt der Körper ja bei einem sehr hohen Allergen wie der Haselnuss, dass das dazugehört zum Leben. Und wenn ich jetzt das erste Lebensjahr oder zwei Lebensjahre komplett darauf verzichte und plötzlich dem Kind dann die Erdnuss gebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es erst recht eine Lebensmittelallergie entwickelt. Also von daher der Appell, wenn man jetzt auf Lebensmittel verzichtet, erst bei einem sehr hohen Verdacht und dann auch nicht alle Lebensmittel, sondern wirklich einzeln und dann auch mal wieder versuchen, es in kleinen Mengen wieder zuzuführen und zu schauen, vielleicht liegt es auch an der Konzentration oder an der Höhe. Und potenziell Allergen, wie gesagt, die Nüsse, die haben ein hohes Allergiepotenzial, wobei mit diesem kleinen Trick in den ersten Lebensmonaten das sehr gut umgangen werden kann. Und Zitrusfrüchte. Bei Zitrusfrüchten tritt auch schneller eine Hautveränderung auf oder Juckreiz, weil ja auch die Histaminaktivität, die ja für den Juckreiz verantwortlich ist, dadurch angeregt wird. Also viele berichten auch, wenn ich jetzt eine Sprite trinke oder irgendwas mit Zitrone, danach juckt meine Haut. Und da ist der Zusammenhang auch wissenschaftlich nachgewiesen. Zitrusfrüchte können das schneller verursachen. Aber auch da, der Appell, in kleinen Mengen ist es in der Regel sehr gut verträglich.
Und was ist mit Fisch? Weil ich habe jetzt hier so Fragen bekommen. Soll ich Fisch im ersten Lebensjahr weglassen? Soll ich Kuhmilch weglassen? Zitrusfrüchte haben wir angesprochen, war auch eine Frage.
Genau, es ist immer die Frage, soll ich das weglassen? Wir würden eher empfehlen, es in kleinen Mengen zu probieren. Und auch Fisch, ja, muss man immer aufpassen, natürlich nicht roh und gut durchgekocht, ist häufig sehr gut verträglich und von daher würde ich es erstmal nicht weglassen. Wie gesagt, die Neurodermitis kann auch durch Stress plötzlich auftreten oder wenn wir jetzt den Winter haben, haben viele Hautprobleme und vielleicht habe ich genau zu dem Zeitpunkt von der Milch umgestellt und sage, ach, das muss aber der Zusammenhang sein, weil er mir viel klarer eigentlich erscheint und in Wirklichkeit ist es aber nicht das Essen, sondern es ist die Temperatur. Oder ich habe ein neues Kleidungsstück, ja, das synthetisch ist und stark scheuert. Das kann auch ein möglicher Zusammenhang sein. Impfungen, genau das Gleiche, können ein körperlicher Stress sein. Und durch eine Impfung kann ein Schub entstehen. Ich will auf gar keinen Fall hier den Appell vermitteln, dass man sich nicht impfen lassen soll. Ganz im Gegenteil, Impfungen sind extrem wichtig. Aber man sollte als Elternteil einfach darauf vorbereitet sein und wissen, bei einer Impfung brauche ich eine bessere Körperpflege und muss mein Kind noch besser schützen, denn ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit eben etwas erhöht, dass die Haut schlechter wird. Also deswegen zur Beantwortung der Fragen, ich würde es jetzt nicht weglassen, sondern auch das Gleiche in kleinen Mengen zuführen und gucken, wie reagiert der Körper darauf mit einem Tagebuch.
Ja, ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung von unserem Gespräch nochmal nachgelesen, weil ich manchmal so das Gefühl bekomme, weil das eben manchmal so ein leicht zu findender Zusammenhang ist. Okay, Neurodermitis hängt immer mit Nahrungsmitteln zusammen, aber wenn man es tatsächlich nachliest, sind, glaube ich, so ein Drittel aller Fälle ist ein Zusammenhang nachgewiesen, zwei Drittel nicht. Genau, deswegen, ich will, wenn es einen Zusammenhang gibt, ist es ganz toll, wenn man rausfindet, was es ist, aber ich will nur, dass eben die Kinder da auch nicht zu sehr drunter leiden, weil bei zwei Drittel ist es eben kein Zusammenhang und da können die Kinder wunderbar alles essen und genau, wie du auch sagst, es gibt andere Triggerfaktoren außerhalb der Nahrung. Wenn wir jetzt da bei dem Ernährungsthema sind, wollte ich unbedingt auch nochmal das Thema Stillen ansprechen. Soll ich denn als Mama stillen oder muss ich da bestimmte Dinge beachten, wenn mein Baby eine Neurodermitis hat?
Es ist super wichtig, diese Frage, weil viele denken, dass man dann das Stillen pausieren soll oder manche gehen genau in die andere Extreme und sagen, ab jetzt die nächsten Lebensjahre, es gibt viele, die sehr lange stillen. Und auch da ist nachgewiesen, also in Studien auch, dass das Stillen durch die Muttermilch sehr, sehr gesund ist für das Neugeborene, für den Säugling in den ersten, ja, 4 bis 6 Monaten sowieso. Und wenn auch hier, man denkt vielleicht, das ist die Muttermilch, aber vielleicht ist es gar nicht die Muttermilch, sondern es ist einfach die Neurodermitis, weil ich sie habe. Ja, so wie man manchmal Herzrhythmusstörungen haben kann. Ja, und wenn man sich in der Zeit verliebt, dann denkt man, okay, das hat einen Zusammenhang. Aber vielleicht ist das einfach so da. Und dann kann es eigentlich sogar schlecht sein, wenn ich in frühen Lebensmonaten das Stillen pausiere, sowohl für die Mutter-Kind-Beziehung, weil das ja auch super wichtig ist, als auch natürlich, mit was substituiere ich jetzt, ja? Und man ist sehr verunsichert. Deswegen das Stillen, das würden wir auch aus ärztlicher oder hautärztlicher Sicht, das empfiehlt auch Estefania den Patientinnen bei uns, durchführen, ja, mit einem Tagebuch wieder aufschreiben, die Haut gut einpflegen, pflegen und dann im Verlauf gucken, wenn man umstellt, ja, dass man nicht von jetzt auf gleich plötzlich umstellt, sondern ein fließender Übergang. Also wenn ich wirklich ganz, ganz lange Zeit gestillt habe und dann sage, so, ich glaube, eine Allergie liegt vor, ab jetzt kommt nur noch Hip-Babynahrung oder die Babynahrung, dann ist der Übergang sehr stark und dann kann das Kind auch mit emotionalem Stress reagieren oder psychischem Stress, weil plötzlich die Brust fehlt und dann ist es nur der psychische Stress, weswegen die Haut schlechter wird. Also solche Kausalitäten sind uns oder sind auch den Eltern manchmal nicht bewusst und wenn man dann darüber redet, dann wird einem klar, das ist auch ein möglicher Triggerfaktor, wo man nie drüber nachgedacht hätte. Also ein sanfter Übergang und Stillen in den ersten 4 bis 6 Monaten ist auf jeden Fall empfehlenswert und ich würde es auch nicht umstellen, außer der Arzt, der Hautarzt hat ebenfalls den hochgradigen Verdacht, dass da der Zusammenhang zur Neurodermitis vorhanden ist.
Stillen ist in so, so wenigen Fällen nicht erlaubt. Also in der Regel kann man immer sehr, sehr beruhigt stellen. So, die allermeisten Fragen kriege ich natürlich zum Thema Pflege, weil es ja gar nicht so wenig Kinder gibt mit der Neurodermitis und die Eltern sind zu Hause und es ist natürlich so, man kann nicht jede Woche zum Arzt gehen. Und jedes Kind ist auch so ein bisschen individuell. Man muss als Eltern so ein bisschen rumprobieren. Und da habe ich jetzt ganz, ganz viele Fragen bekommen. Ich würde das gerne in 2 Sparten teilen. Ich würde mit dir gerne jetzt einmal über die Basispflege sprechen und dann danach über die Pflege oder die Behandlung in den Schüben. Ja, zum Thema Basispflege. Das ist ja die Pflege, die ich täglich anwende. Und da gibt es jetzt ganz, ganz viele Fragen dazu. Also erstmal, wie finde ich überhaupt die richtige Basispflege und gibt es denn quasi die eine Basispflege oder brauche ich in jedem Fall verschiedene Produkte für mein Kind zu Hause, einfach nur zur Basispflege?
Ja, da gibt es eine ganz einfache Regel. Das, was das Kind gut verträgt, ist gut für das Kind. Also, ist ganz, ganz simpel, weil viele, ich meine, ich kenne das selbst, viele denken, es muss besonders teuer sein oder mir gefällt die Verpackung, deswegen nehme ich jetzt das oder in Studien wurde dies und jenes nachgewiesen. Aber wenn das Kind die Creme nicht mag, weil die sich nicht auf der Haut gut anfühlt oder wenn im Verlauf die Haut plötzlich doch wieder gerötet ist, dann habe ich keinen Grund, diese Creme zu verwenden. Und es muss keine teure Creme sein. Es reicht wirklich als Basispflege eine rückfettende Pflege. Also wichtig ist keine Lotion. Viele sagen, ich muss der Haut Feuchtigkeit spenden und dann tun sie Lotionen drauf. Aber ich kann gerne kurz das Salbendreieck gleich erklären. Sondern eher eine gute rückfettende Creme. Da gibt es manchmal auch Pröbchen. Wir verschicken auch Pröbchen an unsere Patienten, dass man einfach mal testet und dass das Kind sich auf das Eincreme am besten freut. Ja? Weil dann, das ist ja der nächste Prozess. Viele Kinder leiden ja extrem, weil sie wissen, ich muss immer eingecremt werden. Die mögen das nicht. Also wenn man eine gute Basispflege hat für sich, dann reicht die. Wichtig ist die Frequenz, also am besten täglich und nach jedem Duschgang. Und die Stellen, die besonders gefährdet sind, sehr intensiv pflegen und beobachten und wie gesagt früher auf richtige Wirkstoffe, ja rezeptpflichtige Wirkstoffe umsteigen, als wenn man dann lange wartet, bis es ganz schlimm aussieht und dann erst beginnt zu pflegen.
Und muss ich denn als Elternteil immer die ganze Haut eincremen, also auch alle Stellen, die nicht betroffen sind, meinetwegen Bauch oder sowas, oder creme ich immer nur Arme und Beine ein, wenn die oft betroffen sind?
Also wenn die Arme und Beine, also häufiger sind ja die Arme betroffen, wenn die Stellen, die sowieso betroffen sind, ganz klar, die werden immer eingecremt. Jetzt ist das so, dass einige Kinder insgesamt eine trockene Haut haben und die Neurodermitis an sich, eines der Minor-Kriterien ist auch Xerosis cutis, also trockene Haut. Und da ist es schon gut für die Haut, überall eingecremt zu werden. Aber wenn ich nie am Bauch zum Beispiel einen Schub hatte beim Kind, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass ich dort einen Schub kriege. Und dann ist es einfach eine natürliche Pflege. Wenn das Kind jetzt das nicht toleriert, am Bauch eingecremt zu werden, warum auch immer, und es hat dort auch keinen Schub, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich den Bauch jetzt weglasse. Also es kommt wirklich ganz individuell auf das Kind an und auch auf den Schub bzw. auf die Hautveränderung. Ich selber empfehle eigentlich am besten alles mild eincremen, ja, dann hat man es aus dem Kopf und muss nicht darüber nachdenken, ach, jetzt sind hier auch Stellen aufgetreten, habe ich die eingecremt oder nicht, lag das daran? Und wenn das Kind das toleriert, dann hat man eine Sorge weniger und kann einfach einmal alles in einem. Und auch hier ein kleiner Tipp, man kann ganz süße Mickey-Maus-Behälter kaufen für Kinder und da die Creme reintun. Und dann... Genau, und dann wird das ein Erlebnis, dann haben die Spaß. Also das ist, viele sehen ja schon diese Tube, die ist extra für Eltern, die soll ja Eltern ansprechen, damit die Eltern das kaufen für ihre Kinder. Und da als Tipp, so am besten wirklich was ganz, ganz Kinderfreundliches kaufen, umfüllen. Ja, die sollen sich die Creme selber aussuchen in der Drogerie. Ja, und dann nehmen die wahrscheinlich die Mädchen die kleinen glitzernden Verpackungen, ja, und dann füllt man es einfach um. Und dann hat man die Basispflege in der Verpackung, wo das Kind sich drüber freut, dass man sagt, so, und jetzt nehmen wir hier einen Hub von dieser glitzernden Verpackung oder von dieser Verpackung mit einem, weiß ich nicht, mit einem Baukasten drauf, was auch immer das Kind sich aussucht.
Okay, das ist ein guter Tipp. Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so eine Lotion wäre nicht das Richtige. Jetzt wissen vielleicht manche Hörer und Hörerinnen gar nicht, was ist Lotion, was ist Creme, was ist Salbe. Vielleicht gehen wir da echt nochmal genauer drauf ein.
Ja, das ist das sogenannte Salbendreieck. Also wir malen das ganz gerne. Wir haben da auch lange überlegt, wie kann man das schön visualisieren. Das Salbendreieck hat folgende Bestandteile. Oben haben wir den Feststoff, dann haben wir auf der rechten Seite das Wasser und auf der linken Seite das Fett. Und je nachdem, wie ich diese Bestandteile miteinander mische, habe ich eine unterschiedliche Galenik. Das bedeutet, wenn ich Fett und Wasser mische, dann entsteht bei gleich vielen Anteilen ungefähr eine Creme. Wenn ich etwas mehr Fett habe als Wasser, dann entsteht eine Fettcreme oder eine Salbe. Das heißt, die Salbe hat einen sehr hohen Fett- und einen sehr niedrigen Wasseranteil. Wenn wir jetzt in die andere Richtung wandern, je mehr Wasser und je weniger Fett, umso ja, wässriger wird meine Lösung, also zum Beispiel eine Lotion oder eine Milch. Da ist viel, viel Wasser und wenig Fett drin. Ich kann natürlich auch einen Feststoff mischen mit Fett, dann entsteht eine Paste. Oder ich kann einen Feststoff mit Wasser mischen, dann entsteht die Zink-Schüttelmixtur als Beispiel. Ja, kennt jeder noch so von den Windpocken. Und da der Tipp oder der Dermatologen-Trick, Fett auf trocken und feucht auf feucht. Jeder kennt das, wenn er einen Sonnenbrand hat, dann tut man was drauf? Eine Lotion. Und diese Lotion soll die Entzündung, die entstanden ist, sozusagen ausdünsten lassen. Wenn ich jetzt aber auf eine richtig trockene Stelle eine Lotion drauf tue, dann entziehe ich dieser trockenen Stelle zusätzlich noch Wasser. Und deswegen auf trockene Stellen fettige Cremes, Fettcremes oder Salben und auf eine nässende Dermatitis, also wenn ich eine akute Entzündung habe, dann bitte keine Zinkpaste. Ja, viele hören ja immer, Zink ist gut, Zinkpaste, weil das verschließt die Entzündung und dann staut sich da die Wärme richtig auf und es kann sogar noch viel schlimmer werden im Verlauf. Also besser sind hier dann eine Advantan-Creme oder eine Advantan-Milch, ja, kombiniert man mit Cortison direkt, die wirken besser.
Ja, und da merkt man schon, wenn du jetzt so ein bisschen erzählst, als Eltern sind wir da ganz schön gefragt. Also wir müssen da schon diese Grundsätze verstehen und einfach die Haut des Kindes erkennen. Nochmal kurz, also wenn wir jetzt über die Basispflege reden, da hast du jetzt schon gesagt, rückfettend ist gut. Wie fettig die Creme ist, hängt dann vom Kind ab oder auch von der Jahreszeit oder wie finde ich oder wo habe ich überhaupt Anhaltspunkte, was ich da gut nehmen kann?
Ja, viele mögen nicht diesen stark rückfettenden Film, der auf der Haut verbleibt. Das kennt man, wenn man Handcremes in die Hand nimmt. Im Winter sind diese Cremes relativ gut und vor allem kann man die abends auf die Haut auftragen, weil das Kind schläft dann, das denkt gar nicht mehr an die Creme und es stört vielleicht auch gar nicht so sehr. Und tagsüber, wenn man sagt, okay, abends eincremen, das klappt einfach nicht, das passt nicht in mein Abendritual, würde man eine etwas weniger fettende Creme nehmen. Und da hilft das Testen tatsächlich. Das heißt, dass man verschiedene Pröbchen nimmt und dann auf die Haut aufträgt. Es gibt ja auch extra Produkte, die nur für Kinder oder für Babys entwickelt worden sind. Und die würde ich dann wirklich auf die Haut auftragen und gucken, wie fühlt es sich erstmal bei mir an. Und dann auch das Kind ein bisschen mitentscheiden lassen, so wenn es langsam anfängt, das zu realisieren. Also in den ersten Lebensmonaten ist das ja sehr schwierig. Und danach wirklich gucken. Im Winter ist es kein Problem, eine fettende Creme zu benutzen. Im Sommer würde man eher eine normale Creme verwenden, weil im Sommer durch die UV-Strahlung ist die Haut per se schon besser in der Regel. Weil das UV-Licht unterdrückt unser Immunsystem. Ja, und deswegen sagt man, diese Kurorte mit Solebädern und mit dem UV-Licht verhelfen zu einer guten Haut. Das liegt genau an dieser Kombination. Da kann ich auch gerne gleich mit den Solebädern drauf eingehen. Und das UV-Licht unterdrückt schön das Immunsystem. Die Haut ist manchmal nicht mehr so trocken, also brauche ich auch nicht mehr eine Fettcreme. Vielleicht schwitze ich dann auch. Ja, das ist unangenehm. Also im Winter Fettcremes oder Salben und im Sommer eher Cremes.
Und wenn ich jetzt, dann gehe ich in die Apotheke und suche mir die Creme aus und probiere ein bisschen rum. Gibt es Inhaltsstoffe, auf die ich achten sollte? Also, dass du sagst, irgendwie Harnstoff sollte auf jeden Fall drin sein oder das wäre gut oder Duftstoffe sollten ja wahrscheinlich nicht drin sein oder was wäre so grobe Anhaltspunkte?
Ja, also du hast gerade Urea gesagt, das ist ein sehr guter Hinweis. Es sollte erst ab dem frühestens dritten Lebensjahr zum Einsatz kommen, vorher eher nicht. Und Konservierungs- und Duftstoffe per se haben ein hohes Allergierisiko. Und ein Drittel der Kinder haben ja eine erhöhte Neigung zu Allergien. Da würde man eher darauf verzichten. In der Apotheke, die meisten Präparate, die angeboten werden, die haben wirklich kaum Konservierungs- und auch keine Duftstoffe drin, weil man das sowieso schon weiß. Und das heißt, wenn ich jetzt in die Drogerie gehe, dann muss ich wirklich selber darauf achten. In dem Moment, wo ich in die Apotheke gehe, da sind schon nur die Produkte, die wirklich gut sind für Kinder mit wenig Allergien, mit wenig Allergiepotenzial. Da geht es dann eher um Sachen wie ist die Verpackung, wie ist die Pumpfunktion, ist das etwas, wo ich das rausdrücke oder wo ich drauf pumpe, ist die Creme, weiß ich nicht, etwas heller oder etwas dunkler, so Feinheiten. Und auch vom Geruch, wenn keine Duftstoffe drin sind, wird man schnell feststellen, die riechen alle sehr gleich. Da tut sich nicht so viel. Ja, wenn ich die benutze, das werde ich nie vergessen. Mein Mann mag diese Cremes gar nicht. Der riecht das direkt und sagt, ach, hast du wieder deine allergiearme Creme aufgetragen. Aber das ist, die riechen alle gleich. Ja, das ist eigentlich auch besser so, ja, weil das Kind von vornherein eine gute Pflege hat und sich auch nicht an diesen ganzen Duftstoffmix gewöhnt und Allergien dann entwickelt.
Okay, mein Sohn, der ist jetzt 14 Monate und lernt essen und lernt die Welt kennen und ich komme gar nicht umhin, ihn fast jeden Abend zu baden momentan, weil er tatsächlich steht vor Dreck. Er hat jetzt aber dankenswerterweise keine Zeichen einer Neurodermitis. Wie mache ich das dann mit einem Neurodermitis-Kind? Wie oft soll man baden und was sollen die Eltern da beachten?
Ja, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt. Theorie und Praxis gehen weit auseinander. Was mache ich, wenn ich täglich waschen muss? Ja, sehr gute Frage. Man muss, also ich kann verstehen, ich kenne das, man geht einmal sozusagen unter die Dusche und hat dann alles in einem. Beim Kind badet man. Man kann aber auch einen feuchten Lappen nehmen und einen kleinen Schuss Olivenöl, ja, auch wenn das erstmal blöd klingt, bei einem Kind mit Neurodermitis, einen kleinen Schuss Olivenöl mit reintun in diesen kleinen Waschlappen und dann ganz mild die Haut, ja, Streifen. Es ist vielleicht, kommt auf die Aktivität des Kindes an, aber in der Regel klappt das ganz gut und das Olivenöl verschafft direkt einen kleinen Film. Und das ist keine feste Reibung. Also auch mechanische Reibung kann ja wieder zu einem Schub führen. Ja, es ist ja ganz unterschiedlich. Bei manchen Kindern, die sind sehr stark betroffen, da leide ich wirklich auch mit, wenn ich das sehe. Andere haben eine sehr schwache Form der Neurodermitis. Aber das kann helfen, wenn ich einen sehr guten Lappen nehme mit ein bisschen Olivenöl und Wasser sozusagen und dann einfach nur die Stellen reinige, die auch gereinigt werden müssen und nicht direkt das ganze Kind dann mit der gesamten Haut in die Badewanne stecke. Und man empfiehlt einmal eigentlich die Woche einen Badegang bei Kindern, maximal zweimal. Und das empfiehlt man auch bei erwachsenen Menschen, 2 bis maximal 3-mal, weil wir so eine gute Schicht haben auf der Haut und so viele sehr wertvolle Bakterien, also unser Mikrobiom. Und da ein Tipp, Kinder mit Neurodermitis haben eine erhöhte Besiedlung durch das sogenannte Staphylococcus aureus. Das ist ein Bakterium, das die Neurodermitis triggern kann. Und es gibt sogenannte Natriumhypochloridbäder, kann man in der Apotheke kaufen. Und man hat festgestellt, wenn man mit dieser Substanz badet, dass die Besiedlung von diesem schädlichen Bakterium reduziert wird und dann die Schübe auch seltener auftreten. Also das noch so als Tipp. Natriumhypochloridbäder können besser für die bakterielle Flora bei Neurodermitis-Patienten sein.
Und darf ich dann Öl auch verwenden, wenn mein Kind gerade einen akuten Schub hat und ich muss es baden, oder sollte man das dann weglassen?
Ja, in dem Moment, wo ich einen akuten Schub habe, ist alles sehr schwierig, weil plötzlich tut alles weh. Also selbst die gute Creme, die helfen sollte, tut weh, weil jede Art von Irritation, von Mechanik natürlich die Nervenenden reizt. Wenn ich einen akuten Schub habe, dann empfehlen wir sozusagen eine intensive Therapie bestehend aus. Einmal diesen Natriumhypochloridbädern, die Besiedlung mit dem Staphylococcus aureus reduzieren. Dann eine gute Desinfektion der stark betroffenen offenen Stellen, aber mit Schleimhautdesinfektionsmittel, damit es nicht brennt. Auf jeden Fall sollten in den Momenten kortisonpflichtige Präparate aufgetragen werden, und zwar auch so lange, bis die Haut intakt ist. Viele beenden viel zu früh die Pflege. Und total, viele sagen, Cortison ist schädlich, ich mache das nur 2 Tage und danach mache ich die Basispflege. Und die hat gar keine Chance, die Basispflege zu wirken, weil die Haut ist noch offen. Also da auch ein wichtiger Appell, bitte so lange cremen, bis die Haut wieder intakt ist. Und die Länge, wie lange kann ich das anwenden? Im Schnitt 2 bis 4 Wochen können die Cremes aufgetragen werden mit Cortison, und dann nach 2 bis 4 Wochen sollte nochmal Rücksprache mit dem Arzt stattfinden. Und wir machen das auch ganz aktiv. Ich meine, wir betreuen die Patienten ja telemedizinisch, ja, und wir merken, nach 2 Wochen, wenn nichts passiert, würde der Patient ja auch wieder zum Arzt gehen aus Verunsicherung. Und deswegen ruft unsere Krankenschwester auch insbesondere die Eltern von Patienten mit Neurodermitis an, um denen nochmal klarzumachen, weiter cremen, wenn es noch nicht besser ist, und nicht zu früh stoppen, denn ansonsten habe ich keine Chance. Und dann einen smoothen Übergang, nicht von heute auf morgen das Cortison absetzen, sondern ausschleichen. Ja, also wir schreiben auch wirklich bei unseren Arztbriefen rein, dann zum Beispiel alle 2 Tage nur noch einmal täglich, danach alle 4 Tage einmal täglich, und dann kann man gucken, ob man nicht sogar eine proaktive Therapie macht. Proaktiv heißt, dass ich nichts mehr auf der Haut habe, alles super aussieht und ich trotzdem einmal die Woche mit Cortison an der Stelle nachcreme, wo ich weiß, der Schub tritt da sehr schnell auf. Also das ist eine Möglichkeit, die sich auch durchgesetzt hat bei Kindern, die ganz stark betroffen sind.
Also du hast das ja eben schon erwähnt. Also was ja oft passiert ist, dass die Eltern Angst haben vor dem Cortison und irgendwie gefühlt manchmal auch viel machen, damit sie eben kein Cortison verwenden überhaupt. Und ist denn diese Angst vor dem Cortison auf der Haut überhaupt berechtigt? Also müssen die Eltern denn da so dolle Angst vorhaben, oder wie groß sind die Nebenwirkungen?
Ja, das Cortison ist stark in Verruf gelangt, weil früher das Cortison einfach in großen Mengen über Monate hinweg aufgetragen worden ist. Und dann hat man erst festgestellt, dass das natürlich auch Nebenwirkungen hat. Aber auch nur, wenn man das über Monate bis Jahre in hohen Maßen aufträgt. In der Regel können Cortisonpräparate in der Dosierung, wie wir Ärzte das verschreiben, bei Kindern, also das ist sowieso eine etwas schwächere Stufe, ohne Bedenken für 2 bis 4 Wochen aufgetragen werden, auch 1 bis 2 Mal täglich. Und ab 6 Wochen ist die Grenze, wo wir auch sagen, jetzt brauchen wir wirklich eine andere Therapie, jetzt sollten wir umstellen oder mal weiterschauen. Aber auch wir haben nochmal einen 2-Wochen-Puffer, also bis 6 Wochen, wo wir uns wirklich keine großen Sorgen oder Gedanken machen. Und für diejenigen, die sagen, ich möchte es trotzdem nicht, gibt es auch die Calcineurin-Inhibitoren. Das ist eine andere Wirkstoffart, wo man das auch bei Kindern auch aufträgt. Aber auch da liegt das im Ermessen des Arztes, weil diese Wirkstoffe, die machen weniger Nebenwirkungen, aber die sind natürlich etwas stärker reizend und können auch nicht überall aufgetragen werden.
Kann ich denn auch Cortison im Gesicht auftragen? Weil jetzt gibt es ja, also gerade die kleineren sind ja auch oft an den Wangen betroffen. Und da sieht es dann besonders schlimm aus oder da kommt natürlich auch oft im Umfeld, oh Gott, da muss man ja was machen, die Wangen und so. Wie ist es denn mit dem Gesicht?
Auch im Gesicht kann man wirklich Cortison auftragen. Also das ist kein Problem. Viele denken, im Gesicht muss ich jetzt sehr aufpassen, da darf nichts dran. Aber wenn man den richtigen Wirkstoff nimmt, und Cortison ist nicht gleich Cortison, kann ich gleich auch nochmal die 4 Stufen erklären. Wenn ich das Richtige auftrage, kann ich das auch genauso 2-mal täglich auftragen, ohne mir Sorgen machen zu müssen. Und nur zur Aufklärung, es gibt 4 Wirkstufen von Cortison. Stufe 1, das Hydrocortison, ist ganz, ganz mild. Das kann man zum Beispiel im Bereich des Augenlides auftragen. Stufe 2 und 3, das sind die Stufen, die wir Ärzte den Kindern verschreiben. Und Stufe 4 verschreiben wir ganz, ganz selten. Ist ein sehr hochpotentes Cortison. Das kann aber auch zu guten Ergebnissen, zum Beispiel bei der Schuppenflechte, ja, wo wir durch mehrere Schichten durch die Haut hindurchkommen müssen, wirken. Also das heißt, Cortison kann auch in einer milden Form aufgetragen werden, wo die Nebenwirkungen deutlich geringer ausfallen, und die nimmt man dann für das Gesicht.
Und kann man die, du hast ja gerade auch noch die Alternative erwähnt, die Calcineurin-Inhibitoren, also Tacrolimus zum Beispiel, kann man das auch im Gesicht auftragen oder würde man das jetzt nur im Körper verwenden?
Genau, also es gibt Tacrolimus und Pimecrolimus und in unterschiedlichen Konzentrationen 0,1 oder 0,3%. Erst einmal sind die Wirkstoffe nicht ab den ersten Lebensmonaten zugelassen. Das heißt, ich brauche schon mindestens, je nachdem welchen Wirkstoff ich nehme, mein 3. Lebensjahr. Und die Konzentration sollte dann die niedrigere sein, 0,1%. Und bei solchen Wirkstoffen verlangt der Arzt auch aktiv nach, dass man immer mal wieder drauf guckt, denn die sind stark reizend. Sie unterdrücken das Immunsystem, aber reizen auch gleichzeitig die Haut. Und nicht, dass es dann zu einer so starken Reizung kommt, dass es plötzlich wieder aufblüht. Ist selten der Fall, aber wenn es auftritt, sollte der Arzt das frühzeitig sehen und sagen, okay, das ist jetzt doch eine zu starke Wirkung. Wir wechseln jetzt zum Beispiel auf Cortison, ja, weil das dämpft nur das Immunsystem, ohne jetzt on top zu reizen.
Das heißt also, diese Frage, die mir, glaube ich, mit am häufigsten jetzt von den Eltern gestellt worden ist, brauche ich im akuten Schub immer Cortison, wäre mit Ja zu beantworten oder halt die Alternative ein Calcineurin-Inhibitor? Oft ist es ja dann so, ich habe eine akute Stelle und die Kinder kratzen und das wird blutig. Muss ich diese blutigen Stellen nochmal anders pflegen oder trage ich auch auf die blutigen Stellen das Cortisonpräparat oder das Calcineurin-Inhibitor-Präparat auf?
Auf die blutigen Stellen, also die sollten erstmal on top desinfiziert werden, weil die Wahrscheinlichkeit für eine bakterielle Besiedlung erhöht ist. Und dann kommt, also es kommt sehr häufig bei Kindern mit Neurodermitis zu der sogenannten Impetigo contagiosa, der Borkenflechte. Das heißt, ich desinfiziere diese Stellen regelmäßig mit Schleimhautdesinfektionsmittel und versuche mit dem Cortisonpräparat möglichst nicht direkt in die Wunde zu gehen, sondern drumherum. Weil die Wunde muss zuheilen, und wenn ich Cortison da drauf auftrage, ich habe sozusagen schon die oberste Hautschicht abgekratzt, möchte ich nicht, dass dort die Haut noch dünner wird, dass die Infektion begünstigt wird. Das heißt, am besten nicht in die Wunde direkt, sondern drumherum. Und das Kind kann nachts, damit es sich nicht kratzt, kleine Handschuhe tragen. Es gibt Baumwollhandschuhe extra für Kinder. Bei ganz jungen Babys kann man wirklich die Handschuhe anziehen und danach, ja, wie diese Fäustlinge sehen die aus. Ja, dass die gar nicht die Chance haben, sich zu kratzen. Und auch bei etwas älteren Kindern, wenn man denen das erklärt, kann man diese Baumwollhandschuhe ebenfalls anziehen und dann hat die Haut eine hohe Wahrscheinlichkeit zu heilen, weil sie braucht einfach Zeit, in der sie nicht gereizt wird. Und das Cortison drumherum, das wird ja sowieso in die Haut resorbiert und gelangt schon an die Stellen, um dort auch die Entzündung zu unterdrücken.
Jetzt habe ich am Ende noch so ein paar Fragen quasi aus meiner Neurodermitis-Eltern-Community, die ich dir noch gerne fragen würde. Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, es gibt diese Baumwollhandschuhe und das bringt mich zum Stichpunkt Kleidung. Ist denn frische Luft an den Stellen gut oder auf was für Kleidungsprodukte soll ich achten? Oder wenn es jetzt warm genug in der Wohnung ist, soll ich das Kind auch mal irgendwie frei rumlaufen lassen oder was sollte ich da beachten?
Luft ist sehr gut. Also wenn ich die Möglichkeit habe, nässende Stellen lüften zu lassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine schnelle Heilung deutlich höher. Und dann sollte man am ehesten synthetische Kleidung meiden, weil dadurch entsteht ein Hitzestau. Dadurch entsteht auch neben der Reibung natürlich und dem Schweiß eine Irritation und die Wahrscheinlichkeit ist höher für Veränderungen an der Haut. Also die synthetischen Kleidung eher meiden. Wichtig ist auch, was das Kind zurückmeldet. Es gibt einige Anziehsachen, man erinnert sich bestimmt in der Kindheit an diese kratzenden Pullover, die man nicht so gerne anziehen wollte. Und das ist auch etwas, wenn das Kind sagt, nee, das kratzt, ja, dann würde ich diesen Pullover auch wirklich aussortieren und hoffen, dass das nächste Kind das nicht so empfindet, wenn man den Pullover jetzt so schön findet. Und ja, Baumwollprodukte sind sehr gut und prinzipiell Produkte, wo die Haut atmen kann. Ganz wichtig. Die Haut darf nicht einen Hitzestau erleiden, weil damit kommt die Haut bei Neurodermitis-Kindern schlechter zurecht.
Und das heißt jetzt also, wenn ich jetzt eine offene Stelle habe in dem Schub, also Luft ist das Beste, das heißt, ich soll die auch nicht irgendwie verbinden oder irgendwie einen Verband drüber machen, ein Pflaster drüber machen oder sonst irgendwas?
Wenn das Kind es zulässt und nicht die ganze Zeit, ja, also ich nehme jetzt mal reflektierte Kinder, 7 Jahre alt, auch 5-jährige Kinder, die verstehen das und einige von denen sind sehr diszipliniert. Wenn die es schaffen, nicht groß da dran zu gehen, dann reicht es, wenn ich einfach regelmäßig desinfiziere und vielleicht einen ganz lockeren Verband drauf tue, ja, damit wirklich nicht die Haut irgendwo drankommt. Aber ich muss sie nicht extra verbinden. Und das Problem beim Verband ist, jedes Mal auf- und zumachen ist schmerzhaft. Jedes Mal zumachen und warten heißt, dass die Bakterien, wenn es nicht innerhalb von einem Tag wieder gewechselt wird, Zeit haben, sich zu vermehren. Und die Haut und die Entzündung kann nicht so gut atmen. Das ist eine schmale Gratwanderung. Ich empfehle da wirklich den Eltern, so häufig wie möglich offen zu lassen und nur, wenn jetzt das Kind da dran geht, in dem Moment zu verbinden, aber dann auch wirklich locker verbinden und regelmäßig wechseln.
Okay. Dann gibt es Eltern, die haben Erfahrung gemacht mit so fettfeuchten Umschlägen. Was hat es damit auf sich und empfiehlst du das?
Ja, fettfeuchte Umschläge versuchen die Haut zu imitieren und sie versuchen natürlich in dem Bereich, wir haben ja gesagt, gerade feucht auf feucht, dass da diese Feuchtigkeit vorhanden ist und Fett auf trocken. Ja, also die sind für die Haut ganz gut. Kommt auch aber sehr individuell auf das Kind an. Bei einigen wirkt es wirklich gut. Bei anderen habe ich das Gefühl, ist der Effekt gering. Man kann noch als Tipp, wenn man so einen fettfeuchten Umschlag imitieren möchte, so etwas selber herstellen. Man kann kochend heißes Wasser, wirklich 200 Milliliter nur, über 3-4 Schwarzteebeutel aufgießen und dann warten natürlich, bis es abgekühlt ist und dann hat man da drin die Feuchtigkeit mit Gerbstoffen in schwarzem Tee. Und dann nimmt man einige Schüsse Olivenöl und tut die da drauf und vermischt das und kann dann diese Lösung, die dort entstanden ist, auf die Haut auftragen und hat sowohl Feucht als auch Fett. Und der Gerbstoff in dem schwarzen Tee nimmt etwas die Entzündung und das Olivenöl fettet die Haut. Ja, das ist imitiert ein bisschen, wenn man jetzt aus der Not heraus nichts hat. Hilft sehr gut, empfehlen wir auch im Praxisalltag den Patienten und in der Regel klappt es auch sehr, sehr gut.
Und das trägt man auf Kompressen auf oder wie macht man das am besten?
Genau, man kann das auf Kompressen auftragen und dann die Haut ein bisschen abtupfen oder auch etwas einwirken lassen. Also einfach auftragen. Ich weiß jetzt immer nicht, kommt auch das Kind an, wie lange lässt es das drauf? Lässt es das 10 Minuten drauf oder nur eine Minute? Ich würde es jetzt nicht mehrere Stunden drauf tragen lassen, weil die Gerbstoffe wirken dann schon und das Olivenöl fettet ja sowieso. Aber wenn möglich, schon 5 bis 10 Minuten, dass die Möglichkeit besteht, dass es einwirken kann.
Genau, die letzte Frage, weil ich positiv abschließen wollte, ist, wie ist denn die Prognose? Also mein Kind hat jetzt die Diagnose, muss ich jetzt damit rechnen, dass es durch die ganze Kindheit und das ganze Jugendalter geht oder verwechselt sich das auch manchmal? Genau, was kann man dazu noch sagen?
Ja, also hier die wirklich guten Neuigkeiten, wobei das viele auch wissen. Die Neurodermitis ist in der Kindheit sehr häufig anzutreffen und im Erwachsenenalter sehr selten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Erkrankung im Verlauf verschwindet. Und wir haben letztens auch Patienten gehabt, mit denen haben wir telefoniert, die meinten, ja, ich habe gehört, wenn die Diagnose später gestellt wird, dann ist es besser oder wenn sie früher gestellt wird, schlechter. Wie ist denn da der Konsens? Und da kann man sagen, im Grunde genommen, wenn die Diagnose frühzeitig gestellt wird in der Kindheit und frühzeitig heißt in den ersten, ja, 3 bis 7 Lebensjahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Neurodermitis auch wieder verschwindet. Es gibt natürlich immer Fälle, wo die Kinder von klein auf betroffen sind und es zieht sich durch das ganze Leben hindurch. Aber an der Stelle kann man wirklich betonen, waren häufig auch die Eltern betroffen oder die Geschwister. Also das ist dann in der Familie schon bekannt. Wenn aber jetzt plötzlich aus dem Nichts heraus die Neurodermitis beim Kind vorhanden ist und sonst hatte aber niemand irgendetwas und es tritt in den ersten Lebensjahren auf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Pubertät verschwindet, sehr, sehr hoch. Und ich kann allen Eltern mitgeben, ich weiß, es ist eine herausfordernde Erkrankung. Eine Erkrankung, die nicht nur das Kind, sondern wirklich die ganze Familie betrifft. Aber wenn die Eltern sich frühzeitig sozusagen an ein Behandlungskonzept gewöhnen und die Erkrankung einbetten in ihr Familienleben, kommen die meisten sehr, sehr gut klar. Und wichtig ist auch, die Kinder aufzuklären, denen das wirklich verständlich zu machen und die auch nicht zu sehr zu quälen, indem man plötzlich alle Nahrungsmittel weglässt, ja, oder dass das Kind jetzt nichts mehr machen darf, nicht mehr schwimmen, spielen, Sport, weil es ist sowieso schon gehandicapt durch die Erkrankung. Also wenn möglich so viel wie eben ja, im Rahmen des Möglichen das Kind am Leben teilhaben lassen. Und dann drücke ich die Daumen, dass die Prognose gut aussieht und es frühzeitig wieder verschwindet.
Ja, das fand ich jetzt einen schönen Abschluss, weil wie du eben sagst, genau die Erkrankung, das ist auch meine Erfahrung und auch das, was ich jetzt so von Nachrichten gelesen habe und so weiter. Es betrifft wirklich die ganze Familie und man kommt auch nicht drum herum, sich mit dieser Krankheit einfach intensiv auseinanderzusetzen. Deswegen ist die heutige Folge mit dir jetzt ganz schön in die Tiefe gegangen. Wir haben ganz schön viel über die Therapie geredet, aber ich denke, die Eltern, die das hören wollen, die kennen sich in der Regel auch schon ziemlich gut aus und die beschäftigen sich eben genau mit diesen Fragen, die wir heute mit dir besprochen haben. Und Alice, dafür sage ich dir vielen Dank, also dass du dir die Zeit genommen hast, dein Riesenwissen zur Neurodermitis mit uns zu teilen und uns da, fand ich jetzt auch so ein bisschen zu entspannen und ein bisschen runterzuholen und trotzdem zu betonen, was eben wichtig ist.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr, sehr viel Freude gemacht und wenn Fragen bestehen, freue ich mich auch im Verlauf noch, diese zu beantworten.
Das war mein Interview zum Thema Neurodermitis mit Dr. Alice Martin. Ich hoffe, dass du in diesem Interview genauso viel mitnehmen konntest wie ich. Mein Kind ist jetzt nicht von der Neurodermitis betroffen, aber trotzdem konnte ich einfach ganz viel mitnehmen, wie unsere Haut oder die Haut der Kinder funktioniert und was gute Pflege eigentlich bedeutet und worauf ich achten soll. Mir hat besonders gut gefallen, dass Alice sehr darauf achtet, dass die Kinder auch ein Mitspracherecht haben und nicht, dass wir Eltern da einfach blind entscheiden. Und ich glaube, nach diesem Gespräch können auch die Eltern, die sich schon ein bisschen mit dem Thema Neurodermitis beschäftigt haben, ganz viel für sich mitnehmen. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, Kommentare, wenn du etwas loswerden willst, dann schreib mir wie immer bei iTunes. Ich freue mich sehr über euer Feedback und sag jetzt vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.